Die Anmoderation kommt diese Woche von mir, Dino Kessler, heute für die technischen Belange zuständig. Also wenn es rauscht und kratzt, dann bitte sämtliche Beschwerden an den Mann vis-à-vis von mir. Wir reden aber auch über Sport. Eishockey. Trainer, der wild um sich schleuen und schimpfen und alle Leute verrückt machen. Der Roger Federer kommt vor, zu der grossen Begeisterung von allen Beteiligten. Und wir reden über die grosse Zeitenwende im Fußball, in der Super League. Hat der FC Basel wieder mal eingeschlagen und jetzt kommt niemand mehr raus. Was soll das überhaupt? Müssen wir besprechen, wie es geht.
Pro und Contra. Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen.
Offensiv. Offensiv ist wie machen wie im Platz.
Man muss auch lernen, damit klarzukommen, Schlag zu bekommen.
Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen.
Heute mit Dino Kessler.
Und Emanuel Gysi.
Ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben, jetzt kommen wir zuerst noch die Scheissponys.
So, wir sind bei den Hockeytrainern, die recht an Kasse kommen diese Woche in Nordamerika. NHL-Trainer Mike Babcock ist der erste gewesen, Bill Peters der zweite und jetzt der Mark Crawford, der beim ZSC war, Meistertrainer. Vorwürfe, zum Teil schwerwiegende Vorwürfe, wir haben Rassismusvorwürfe gehabt. Bill Peters, der ist schon zurückgetreten, Gewaltvorwürfe gegen den Bill Peters. Im gleichen Boot. Der Mark Crawford, der einen Spieler soll geschlagen hat in Nordamerika, und Mike Babcock, der durch Psychoterror aufgefallen ist. Da fragt man sich, was dürfen die Coaches überhaupt noch heutzutage, um ihre Massnahmen durchzusetzen?
Was dürfen sie überhaupt noch? Also ja. Die Frage ist, was sollte man einfach nicht machen, wenn man anständig mit Leuten umgehen
will? Nein, das wissen einfach. Wir, was man nicht machen sollte.
Also das, alles.
Sie dürfen nichts mehr machen. Also
ja, wenn sie so siehst, dann ja. Also wenn etwas alles das ist, dann nichts.
Nichts. Also man darf einem Spieler nicht mehr sagen, du bist nicht gut genug
zu
spielen.
Doch, das darfst du auch nicht. Das ist weder Psychoterror, noch ist das
ja,
gemein.
Das sondern das, an, wenn man ist, das anschaut,
ist Teil des Profisport. Dass wenn jemand Geld verdient mit dem, dass man ihm irgendwann sagt, du los, schon nett du so, aber es reicht leider nicht mehr. Das ist völlig okay. Gegen das gibt es ja nichts einzuwenden. Wenn aber jetzt einem entweder zum Beispiel rassistische Schlötterling austeilst oder
gut,
wenn
das haben wir aber schon behandelt und gesagt, dass das nicht geht. Das
haben wir noch nicht gesagt. Wir haben es zusammengefasst.
Mehr. Du vergleichst jetzt das immer wieder mit dem.
Nein,
ich frage, was
immer wieder. Wir haben ja erst gerade angefangen zu schwätzen.
Was
das
nicht dürfen,
weiss der Hörer
was nicht
gar
dürfen, nicht. Das wissen wir. Sie dürfen also eigentlich gesunden Menschenverstand.
Würde helfen.
Kein Rassismus, keine Gewalt.
Ja, bravo.
Es gibt ja Psychoterror, oder? Du kennst das nicht. Du bist im Sandkasten mal mit den anderen am Spielen gewesen, aber nachher, wie es in einer Leistungskultur funktioniert, was dürfen sie denn noch? Das frage ich mich, oder? Also du musst als Trainer gleich die Macht haben, um dem Spieler sagen, nein, du bist nicht gut genug, du spielst nicht. Der Spieler sagt dann aber nachher, oh, das war aber gemein gewesen.
Nein.
Jetzt hat mir einer gesagt, ich sei nicht gut genug.
Das ist nicht gemein.
Das ist ja, das ist eine Auffassungsfrage.
Wenn das fachlich fundierte Analyse ist, die man dann vorträgt, dann ist das überhaupt kein Problem. Es gibt 20 Plätze in einer NHL-Mannschaft. Und der 21. darf nicht mitmachen. So, der muss runter oder auf die Tribüne. Und dann muss mit dem
was ist, wenn der noch
Frage ist, wie man dem das
sagt. Der Trainer hat mir gesagt, ich sei nicht gut genug. Jetzt bin ich ein bisschen beleidigt und traurig. Und verschlagen den jetzt.
Komische Verharmlosung vom Problem. Also, das kann man natürlich nicht sagen. Das interessiert einfach niemand.
Aber in Nordamerika tönt es jetzt im Moment schon gerade ein bisschen so, als ob alle NHL-Trainer die Bösen wären, vor allem die älteren Semester, die noch zu dem Oldschool-Network zählen. Und dort kann man auch nicht einfach alle in den gleichen Korb werfen.
Nein, aber das passiert
gar nicht. Ältere Trainer, die immer schon vernünftig geschafft haben und anständig umgegangen sind mit den Leuten. Und dann gibt es Ältere, die zum Teil brachialere Methoden angewendet haben, aber immer noch im Rahmen des Anstands. Und dort frage ich mich, wo ist denn dort die Grenze, oder?
Aber
und wenn man so sensibel ist jetzt und auf alles schaut, und wie gesagt, also Rassismus, Gewalt ausschliessen, das geht überhaupt nicht. Das hat nichts mit dem zu tun, aber eine gewisse mentale Härte ist von den Spielern auch gefragt nachher auf mich. Also muss der Coach die ja irgendwo rausgekützeln.
Aber also es werden doch jetzt überhaupt nicht alle in einen Topf geworfen. Es wird relativ klar gesagt, es kommen jetzt einfach immer wieder Spieler, wo, also bis jetzt beschränkt es sich auf 3 Trainer, auf den Mike Babcock, der es geschafft hat, dass ein schwedischer Spieler, Johan Franzen, auf der Spielerbank während einem Match einen Nervenzusammenbruch gehabt. Später hat sich dann herausgestellt, dass er depressiv oder mindestens depressive Züge hat.
Man sollte sagen, er hat auch noch Hirnerschütterungen
ja, gehabt. Ja, das kann es auch zusammen. Also logischerweise wird das nicht der einzige Zwischenfall gewesen sein, der zu dem geführt hat, aber als jemand, der verantwortlich ist für eine Gruppe, Type und der im Fall von Mike Babcock noch Sportpsychologie studiert hat, irgendeinisch, würde ich mir das ein bisschen mehr Gespür erwarten und wünschen. Das geht nicht. Das geht auch nicht, wenn du das andere Beispiel mit Schmarrner, einem Spieler, einem jungen Spieler zu dem Zeitpunkt, also der ist immer noch jung, aber dann, das war seine erste Saison gewesen, bei den Toronto Maple Leafs, sagen, du machst mir jetzt eine Liste, welche von deinen Kollegen haben die beste Arbeitseinstellung, welche haben die schlechteste. Das ist schon komisch. Und wenn du nachher noch gehst mit dieser Liste in die Garderobe und die Betroffenen darauf ansprichst, du im Fall, oder ein Rookie hat gesagt, du bist ein fauler Sieg, mehr oder weniger, wo dann irgendwie noch mit dem wahrscheinlich in der Linie muss spielen oder so, das ist krank. Und da müssen wir doch gar nicht diskutieren, das dürfen wir nicht, logisch nicht.
Über das aber diskutieren wir ja
nicht. Doch, über das wird im Moment diskutiert, es wird gar nicht darüber diskutiert, dass jemand etwas Böses gesagt hat, das sehe ich nicht.
Doch, wenn man die Diskussion genau verfolgt, dann merkt man, dass genau auf das rausgeht, nämlich die Frage gestellt wird, was dürfen die Trainer heute noch von dem, was als übliche Mechanismen gelten in dem Job. Eben zum Beispiel die Bagskates, die es gibt. Also Kollektivstrafe Mannschaft, wenn man irgendein Spiel verloren hat, das man nicht hätte verlieren sollen. Da gibt es keinen Böck auf dem Mist, der wird einfach hin und her gefahren.
Das kannst du doch machen.
Finde ich auch, ja. Aber die Frage ist, empfinden das alle gleich auf dem Mist nachher? Wenn dann einer kommt, ja, ich habe eigentlich gar nicht mitgespielt, ich bin nur 2 Minuten auf dem Mist gestanden und habe gleich eine Stunde rumsäckeln.
Das Problem ist, wenn du nicht kannst vermitteln, dass das eine sinnvolle Strafe ist, dann verlierst du irgendeine Mannschaft.
Ja gut, das ist relativ schwierig, das den Leuten zu vermitteln, dass das eine sinnvolle Strafe sein soll.
Dann musst du vielleicht aufhören damit.
Wie jede Kollektivstrafe eigentlich keinen Sinn macht.
Vielleicht kommen wir da den Worten schon näher. Oder die Lösung.
Ja, aber was für Mittel hat denn ein Trainer noch? Also vernünftige Gespräche führen ist mit den Spielern zum Beispiel auch nicht immer möglich. Und das,
sagst du als
das provoziert die Anschlussfrage, was die Spieler zum Beispiel alles bosken, wenn man so ein Team. Also da gibt es einen Haufen Trainer, die einen Haufen Spieler in Schutz genommen haben, die vielleicht auch jetzt führen können und sagen, ja gut, dann packe ich auch aus.
Ja,
los, und okay. Von dem habe ich ein bisschen Angst, nein, das wäre nicht gut. Das,
wieso nicht?
Weil das nicht gut rauskommt. Es gibt ja gewisse Sorgfaltspflicht auch, dass man einander beschützt.
Ja, das kommt drauf an.
Bis zu einem gewissen Punkt natürlich.
Ich verstanden.
Und dann, da haben wir jetzt so ein bisschen eine Rachebewegung, die führen kommt. Oder zuerst mal Trip-Rap-Fahrer, wie der Sean Avery, der auch auf den Zug aufspringt und dann sagt, ja, mir hat er auch mal einen Schutt in den Arsch gegeben. Gleichzeitig sagt er, ja, aber eigentlich habe ich es ja verdient gehabt und ich finde ihn gleich einen lustigen. Dann muss er ja wissen, dass er dem Trainer, der was betrifft, ist der Mark Crawford, eigentlich nur Schaden zufügt. Gleichzeitig sagt er, er ist ein guter Trainer. Wieso macht er denn das? Eigentlich nur für Publicity. In dem Fall erstaunt aber beim Sean Avery auch nicht, weil das so ein Typ ist.
Ja, aber der Sean Avery ist ein klassischer, also das ist jetzt Whataboutism in seiner besten Form an und für sich. Sean Avery ist, ja, das ist eine Figur, der ist immer dort, wo es klopft und tätscht und sagt zu allem irgendetwas und ist jetzt nicht überraschend, dass der auch mit der Geschichte kommt. Aber also, es gibt jetzt im Fall von Mark Crawford genug andere Beispiele. Brent Sopel ist schon vor einem Jahr rausgekommen mit dem, wo man sich fragt, warum hat es denn niemand interessiert? Also es gibt offensichtlich so ein bisschen die Wellen jetzt, was vielleicht auch etwas über unsere Gesellschaft aussagt, was nicht so positiv ist. Ich glaube, da sind wir uns einigermaßen einig. Oder der Patrick Sullivan, der ein Buch geschrieben hat vor 3 oder 4 Jahren,
genau,
wo ähnliche Sachen schon aufgenommen werden. Also an und für sich ist der Fall, ich weiß nicht, ich finde es gar nicht schwierig. Aber ich glaube, wir müssen vorwärts machen.
Ja, schwierig ist es vielleicht für uns nicht mehr betrachten, dass mehr oder weniger aus der Distanz. Bei uns hört man ja auch noch nichts sagen, da wird sicher irgendetwas gehen. Nordamerikaner ticken dort durch noch anders. Wenn so Bewegungen mal lostreten ist, dann wird mit ziemlich viel Hysterie dahinter gegangen. Man will dann alles ausräumen und sieht irgendwo die Grenzen nicht mehr. Aber beobachten wir es mal, schauen, was bei uns rauskommt. Wir haben ja Spieler, die in Nordamerika waren. Damien Brunner zum Beispiel, der Mike Babcock in Toronto gespielt hat. Das Jahr, der ist vielleicht mal, darum ist er weggegangen, wissen wir nicht. Detroit, ja. Und man hat sich gefragt, wieso geht der weg dort? Hat eigentlich ein gutes Jahr gehabt. Vielleicht so etwas. Wissen wir nicht, müssen wir mal beobachten.
Müssen wir mal fragen, der Herr Brunner vielleicht.
Genau, bevor wir da irgendetwas vermuten.
Ja, ja. Wobei eigentlich, da können wir ja gerade aufhören, wenn wir nicht mehr vermuten. Du und ich.
Ja.
Schade.
Aber klären
wir auf.
Ja.
Nein, komm, wir machen weiter.
Wir machen weiter.
Dennis, Roger Federer, sagt er vielleicht etwas? Janin wird
nicht zufrieden sein, wenn wir schon wieder mit dem kommen, aber...
Janin und ich sind jetzt auf Facebook befreundet seit neuestem.
Ja, das tut mir leid für euch.
Für uns ist es schön.
Ja.
Bis jetzt.
Schön.
Also es ist jetzt nicht so, dass furchtbar viel passiert wäre, aber ja. Also einfach nur, dass du das weißt. Ich möchte nicht, dass das hinter deinem Rücken passiert.
Nein, du hast mir das vorher schon gesagt, wieso du das jetzt nochmal sagst, weiss ich nicht. Ah,
das ist nicht
mit, offensichtlich mit dem,
es ist für mich ein bisschen angegeben. Das ist wo ich mir einen Hut stecken kann, meinen imaginären Hut, genau.
Mit Facebook verbindest du das?
Ja, ich bin ein einfaches Gemüt. Oh, für mich sind so Sachen, die reale Welt, da habe ich nicht so furchtbar viele Kollegen.
Ich weiß zwar nicht, was Facebook mit einfachem Gemüt zu tun hat, aber du hast mir das sicher erklären können.
Bunte Videos und Farben und Formen und Memes. Und
ja, gut, für das ist einfach überall auf dem Internet. Eine
simple Unterhaltung. Aber du schwemmst dir so von alleine in die Timeline rein. Und das ist super. Das ist toll. Mhm. Nein, ich bin eigentlich gar nicht so Facebook-Fan. Das ist auch wurscht. Ich wollte das eigentlich so am Rand erwähnen.
Ja.
Damit wir so von letzter Woche den Ball aufnehmen können. Aber vielleicht
beim Roger Federer.
Vielleicht können wir einfach Janine wieder entfreunden diese Woche. Und dann können wir nächste Woche über das reden.
Die können ja nichts dafür.
Ja, du, weiss nicht.
Glaube ich.
Kann ich jetzt auch nicht. Muss ich mir überlegen. Ich habe jetzt eine Woche Zeit. Es ist ja so, Martina Hingis. Die Älteren unter uns kennen sie noch. Ehemalige Weltnummer 1. Langjährige. Die beste Schweizer Tennisspielerin aller Zeiten. Hat sich diese Woche, ich meinte, in London geäussert. Zu ihrem Landsmann, zum Roger Federer. Hat gesagt, Grand Slams, nächste Saison. Wieso nicht? Sehe ich sie eigentlich schon. Mhm. Weil jetzt hat er Djokovic geschlagen an den ATP Finals, dem Mann, den er, ich glaube, in den letzten 7 Grand Slam Partien immer geschlagen hat, wo er wirklich den Bock nicht umstoßen
konnte. Ja.
Hat sie recht? Jetzt? Mit dem
Djokovic-Effekt? Ja. Also ich nehme an, wenn er antritt, dann wird er so gut, in einer so guten Verfassung sein, grundsätzlich einmal, und wahrscheinlich auch in guter Form, weil er sich ja Turnier aussucht und nicht mehr alles einfach mitmacht, dass er sicher eine Chance hat. Und sonst wird er nicht antreten. Nimm ich einmal an.
Meinst
du? Könnte ich mir noch vorstellen. Also blamieren wird er sich sicher nicht, wenn er mal das Gefühl hat, er könne nicht mehr mitheben, dann wird er Schlussstrich ziehen. Nimm ich an. Ich würde ihm wünschen. Aber ich glaube, so vernünftig ist er schon.
Jetzt hat er 2 Jahre kein Grand Slam Turnier mehr gewonnen. Ist so nah dran gewesen, dem Wimbledon.
Ja, eben.
40-15 vorne in dem Game. Das musst du machen.
Gibt ihm wahrscheinlich noch Hoffnung, dass er es wieder kann.
Es ist einfach, nein, ich glaube, das war die Chance gewesen. Und jetzt.
Ja, das hat man schon ein paar Mal gesagt.
Er wird ja nicht jünger. Also, das ist jetzt überraschend.
Es hat doch mal so Phasen gegeben, wo alle gesagt haben, oh, jetzt muss er aufhören. Und dann ist er wieder.
Er muss nicht aufhören. Er kann von mir aus noch ganz lang machen. Aber ich glaube nicht, dass er noch Grand Slams gibt.
Ja.
Weil der Punkt ist der: Du hast den Djokovic, wo er extrem Probleme hat gegeben. Ist einfach so. Du hast einen Nadal, der mindestens in Paris unschlagbar ist. Mhm. Und auch sonst, also, ich meine, der hat jetzt eine richtig starke Saison gespielt. Die heute ist die Nummer 1 am Ende des Jahres von allen Zeiten. Ja. Muss man auch zuerst mal machen. Und dann kommen die Jungen. Du hast jetzt einen Tsitsipas, den du gerade mal in London abgeräumt hast. Du hast einen Zverev, der vielleicht den Schritt jetzt endlich mal macht. Team hat gut ausgesehen zuletzt. Medvedev, auch nicht so mies. Also die kommen, im Gegensatz zu der vorhergehenden Generation, Dimitrov und Konsorten, wo eher so ein Schuss in den Ofen war. Ich glaube, jetzt wird die Luft langsam dünn.
Ja, das müssen wir zuerst mal anschauen, wie das dann wirklich ist bei einem Grand Slam Turnier, wo wieder eine andere Aufstellung ist. Also so ein Jahresendturnier, wo du Round Robin hast, wo du mal verlieren kannst und weiterkommst. Knockout-Phase ist etwas anderes. Und dort haben die Jungen zumindest mal so noch nichts gezeigt. Also schauen wir mal, wie das weitergeht. Ich vertraue immer noch auf die 3 Grossen, die bei den Grand Slams auch mit ihrer Routine noch viel ausrichten können, werden halt nicht so schnell nervös. Das hat man im Zverev gesehen, der hat eine Phase gehabt, wo er furchtbar mit den Nerven musste kämpfen. Und auch nie mehr hingekommen ist. Jetzt hat er sich wieder ein bisschen gefangen. Beim Tsitsipas bin ich auch nicht sicher, ob er so locker aufspielen wird, wenn es wirklich immer Grand Slam so weit ist, dass er einmal die Favoritenrolle noch hat. Das ist eine Situation, wo sich die Jungen immer noch können verstecken hinter den 3 Grossen. Und zum Djokovic vielleicht noch schnell, wenn er dann wirklich fit ist, finde ich wahrscheinlich unschlagbar im Moment. Mhm. Aber er hat halt zum Teil Phasen gehabt, wo er wirklich angreifbar gewirkt hat.
Ja. Es ist, ja, wir sind uns ja einig, wir hätten ja Freude, wenn, glaube ich. Also ich.
Ja, die Zeitenwende kommt noch nicht, aber eine andere haben wir uns aufgeschrieben überlegt. In der Super League. Basel gewinnt gegen IB. Heisst das?
3-0, daheim.
Es ist fertig mit der Dominanz von IB.
Stimmt natürlich nicht.
Stimmt nicht heute.
Nein, glaube nicht. Es ist eine Momentaufnahme. Achtung, Fußballweisheit. Es ist eine Momentaufnahme, es ist 3-0. Es ist deutlich gewesen. Also IB hat nicht nur so schlecht gespielt. Man hat den einen oder anderen, also man hat gemerkt, dass zum Beispiel in einer Abwehr ein Lustenberger fällt, der ganz wichtig ist für die Mannschaft. Cedric Cesiger hat ihn ersetzt, wo man sich langsam fragt, warum man es dann dort genau muss spielen. Also offenbar hat man bei IB das Gefühl gehabt, man bekommt den Herren von GC können holen, glaube ich, für einen günstigen Preis damals. dort schon eine schwierige Saison gespielt. Nachher, weiss nicht, man kann mit dem arbeiten, möglich, ist ja noch relativ jung, hat auch ein grosses Talent geholt, oder wahrscheinlich gilt er das immer noch sogar. Kann man schon argumentieren, die Frage ist nur, wenn der musst reinschmeissen in so einem wichtigen Match, dann wird es kompliziert. Und der Kollege Chegrova vom FCB, der uns sehr grosse Freude gemacht hat an diesem Sonntagnachmittag, hat, glaube ich, das eine oder andere Mal kurz, man sagt, ein Knopf ins Bein trippelt, oder? Das ist ja so ein bisschen plakativ formuliert, aber auf das ist es am Schluss rausgelaufen.
Dort unschön, ja,
die ja, Vorstellung. Also es ist so die Stabilität, die IB, man kann, das ist jetzt unfair natürlich, vor allem auf den einen Mann zu gehen, aber ja, wenn IB sich wieder zurück auf seine Grundwerte besinnt, back to basics kommt, ich glaube, dann ist der Zug noch nicht abgefahren. Man ist übrigens immer noch vorne in der Tabelle, darf man nicht vergessen. Aber es wird eng. Du siehst es anders.
Ja, ich nehme an, dass das Zeichen ist, das bei IB gewisse Spuren hinterlässt. Wenn du so eine Niederlage einfährst gegen deinen direkten Konkurrenten, also spurlos wird das sicher nicht an den Berner vorübergehen, nehme ich an. Die Frage ist, wie stark hat der FC Basel wirklich aufgeholt in diesem Bereich? Ist das nur, wie du sagst, eine Momentaufnahme gewesen, eben reduziert auf den Herr Zesiger?
Das ist gemein, ja schon schlecht.
Du hast das
gebracht. Der arme Herr Zesiger. Nein, das ist ein Beispiel,
ja,
dass man
ja, im gut, Moment nicht aufgespürt. Ja gut, aber du hast stark an dem aufgehört.
Das stimmt, also, sorry.
Quasi der ist verantwortlich für die Niederlage.
Mhm. Ja. Das ist nicht halb, ja, nicht
gut, allein. Man fragt sich natürlich schon, wenn ein Spitzenteam muss so einen aufstellen, der dann so stark abfällt. Grundsätzlicher Qualitätsverlust im Kader hat sicher auch damit etwas zu tun, oder? Also kann man nicht davon abgesehen. Natürlich, Basel in einem Moment, wo sie auch wieder am Aufrüsten sind, dass sich das irgendwann einmal angleichen wird, ist, glaube ich, klar. Und Basel hat ja nicht das Interesse daran, dass es ewig so bleiben wird. Darum, ob es jetzt schon so weit ist, glaube ich, eher weniger. Da hat IB immer noch genug Potenzial. Aber irgendwann wird es sich wieder zuspitzen. Und das macht ja die Meisterschaft auch interessant, was früh so umso besser ist.
Absolut. Also bei IB wird man irgendwann müssen anfangen, herauszufinden, wie das in dieser Defensive soll funktionieren jetzt. Lustenberger fehlt noch länger. Jetzt hat man, glaube ich, drei Goal bekommen. Das ist nicht unbedingt das, was man von einer Spitzenmannschaft erwartet. Nein. Also da wird Gerardo Seoane sich doch die eine oder andere Frage müssen stellen. Aber ich glaube, dem kann man das auch zutrauen, dass er eine Antwort findet. Also es ist spannend und St. Gallen redet auch noch irgendwie rum dort oben. Ich finde das grossartig. Wenn wir schauen, wie es weitergeht.
Werden wir müssen, ja.
Nein, wir müssen gar nicht. Wir können morgen das Abo künden, nie mehr Super League schauen. Es wäre natürlich schade, wenn unsere Expertise nicht mehr gefragt wäre. Aber
ja, darum schauen wir auch weiter.
Also gut.
Also,
jetzt schauen wir ins Berner Oberland.
Bleiben wir aber bei der
Super League. Ja, genau. Der Chines steht vor den Toren von Thun. Chinesische Investmentfirma kauft 25% von den Anteilen am FC Thun. Und
ja,
mit den Chinesen-Millionen kommt was? Schluss mit der Fußballromantik dort oben.
Zuerst mal schauen, ob die Millionen überhaupt kommen. Es gibt ja Leute aus dem Sport, die schon Erfahrungen gemacht haben mit Chinesen, wo dann nichts geflossen ist, aber gar nichts.
Mhm.
Muss jetzt nicht unbedingt so sein. Aber ja, ich frage mich schon, muss das funktionieren jetzt nur noch so? Also da geht schon ein Stück weit etwas verloren, wenn ausländische Investoren so kommen, die überhaupt keinen Bezug mehr haben zu dieser Region und zu dem Club. Die wissen ja eigentlich nicht, was dort eh schon passiert ist und wo der Club herkommt. Und ich sehe das Geschäftsmodell nicht. Also was haben die vor? Machen sich die Illusionen, dass sie irgendwann mal Geld verdienen mit dem Fußball? Oder? Und dann müssen sie ja viel mehr investieren. Also mit 3 Millionen kommst du nicht irgendwo hin. Das ist ein Tropfen von heißem Stein dort.
Ist wahrscheinlich so. Ich meine, du kannst sagen, Berner Oberland natürlich. Ein wichtiger Tourismusort, was asiatische Besucher angeht. Vielleicht hast du dort einen Berührungspunkt in irgendeiner Form. Ich weiss nicht, ob du das konkret tatsächlich nützen kannst. Das ist nochmal eine andere Frage.
Gut, dann müssen sie ein grösseres Stadion bauen dort sofort, oder?
Ja.
Also all die Touristen, die sie da reinbringen, verpflichten quasi zum Matchbesuch
beim FC Thun. Das wäre der Trick.
Dann hätten wir ein neues Stadion, ein neues Stade de Suisse, was es jetzt nicht mehr gibt.
Oh,
mit 75'000 Plätzen in Thun.
Mit 75'000 Chinesen oder 72'000 Chinesen und 3'000 Berner Oberländer. Ja, ich fände das noch spannend. Nein, also abgesehen davon, im Moment hast du ja noch Platz. So häufig ist, glaube ich, das Stadion nicht ausverkauft in Thun. Stockhorn Arena, wie sie grossartigerweise heisst. müsste man dann wahrscheinlich schauen, wie das im Endeffekt sich würde ausgestalten. Aber was spannend ist, man hat jetzt dort was machen die Chinesen? Die haben so eine Art Datenbank, eine Spielerdatenbank offenbar, was sie im Portfolio haben. Ein statistikbetriebenes Scouting-Ding. Der uns bestens bekannte Kollege Billy Bean ist dort involviert. Ein Mann, der immerhin den Baseballsport revolutioniert hat in den Nullerjahren. Ja. Begeistert die auch nicht.
Doch, der Film begeistert. Billy Bean, Moneyball. Hat einfach das nie Buch ist gewonnen. Gut.
Nein, aber ist auch schwierig. Hat Dicker nicht mal gesagt, my shit doesn't work in the Playoffs. Weil Playoffs sind halt am Schluss recht wenig Match, wo relativ viel passieren kann. Und dann kannst du statistisch das Ergebnis mit der Wahrscheinlichkeit einfach nicht mehr so umzingeln, wie es in einer 162.
Ich bin ja absolut bei dir. Es ist im Baseball...
Alles andere wäre falsch.
Sicher ein anwendbares System. Weil es halt ziemlich linear ist. Einer wirft, einer schlägt. Die Statistik ist nicht sehr komplex. Bei Mannschaftssportarten, finde ich, ist das viel schwieriger. Eishockey, Fußball, hast einen auf dem Platz, der bewährt ist, und hast aber noch, wie viel? 21 andere.
Kommt darauf an, von welchem Sport das wir reden.
Fußball zum Beispiel. Ja. Wo im sein Verhalten jederzeit beeinflusst. Mhm. Also, ich finde es schwierig. Auch im Eishockey finde ich es schwierig, wenn noch 10 andere und 9 andere auf dem Eis stehen und sich bewegen, wie es wollen. Dazu kommen die Launen der Leute. Also, mit diesen Statistiken, man muss wissen, um was es geht, dann kann man sie sicher sinnvoll einsetzen, aber einfach nur Statistiken, mit einer Datenbank allein kommst du nie hin, wenn du den Sport nicht begreifst, glaube ich.
Aber müsstest du nicht im Fußball sagen, dort funktioniert es am besten, weil es eben keine Playoffs gibt. Es gibt eine Saison, die hat 36 Matches in der Schweiz zum Beispiel, und im Rahmen von diesen 36 Matches versuchst du das Optimale rauszuholen mit deinen Mitteln, unter anderem mit dem Statistiken einbeziehst. Du bist eben gerade nicht dem ausgeliefert, dass es um einzelne Spiele geht am Schluss.
Um einzelne Spiele nicht, aber um einzelne Spieler. Also wenn die Mittelstürmer schlechte Laune hat, weil, weiss ich was, irgendetwas zum Müsli nicht geschmeckt hat am Morgen, dann schiesst er kein Goal, dann kannst du mit Statistiken kommen, solange du willst.
Das stimmt, aber vielleicht...
ja nicht.
Aber hat er dann einfach, wenn er auf Thun kommt, schlechte Laune, weil das Thuner Müsli ihm nicht schmeckt?
Das weiss ich nicht, vielleicht ist es auch wegen dem Wetter, wegen der Frau, wegen der Seilbahn. Oder vielleicht ist er im Stau gestanden, das hat die Laune verhagelt. Also,
ja, aber das sind die Einzelfälle, die du rausgreifst, oder?
Nein, das sind nicht Einzelfälle, das sind ja alles nur Menschen, die den Sport betreiben. Auch wunderbare Floskeln, aber tatsächlich, die Algorithmen nützen nicht viel bei einem Menschen. Also, die Statistiken basieren ja alle auf Algorithmen, man macht ja Vorhersagen mit denen. Und will so können ausrechnen, wenn der nächste Match gewinnt.
Du Wahrscheinlichkeiten
aus. Von der Laune der Leute. Das sind, eben.
Aber der Punkt ist, wenn er eine schlechte Laune hat, ist das auch nicht so schlimm. Es gibt noch 35 andere Matches, wo er mit höherer Wahrscheinlichkeit besser drauf
ist. Ja, vielleicht.
Man kann ja nur nicht spekulieren.
Ja, aber wenn nur schon ein Match beeinflusst ist durch die Laune, dann stellt das ja die ganze Algorithmenfrage eben in Frage.
Aha.
Dann ist es nicht mehr berechenbar. Dann macht es eigentlich keinen Sinn. Was will ich damit sagen?
Du tust ja nur Wahrscheinlichkeiten aufbeschwören. Du tust ja nicht sagen, es wird mit absoluter Sicherheit das passieren. Du versuchst ja nur deine Chancen zu verbessern.
Ja gut, das sind Fachleute, machen das, ja.
Ja,
also Fachleute im Club, die wissen, wie die Spieler auch ticken.
Genau.
Die machen das
die
so.
Kann, also um die
aber die rundum, die da ihre Webseite betreiben, ja, mit um Wettern und so weiter. Nicht. Die wissen das nicht, aber die Chinesen mit ihrer Datenbank, was wollen die machen?
Also gut, abgesehen davon, die Wettbüros, die verdienen ja Geld. Die wissen, glaube ich, ziemlich genau, was sie machen sogar.
Ja gut, aber das hat ja mit dem nichts zu tun.
Zeigen uns das nicht so. Ja doch.
Die kennen ja die Launen auch nicht von diesen Spielen. Sie wissen einfach, welche Mannschaften das wahrscheinlich gewinnen werden und auf das setzen.
Genau.
Und sie wissen auch, dass die Leute gerne Sensationen haben und eine Wettquote attraktiver finden von 7 als 1,14, oder?
Mhm.
Also werden sie wahrscheinlich einen Haufen Geld dort draufsetzen, weil sie dort mehr verdienen.
Wir sollten ein Wettbüro aufmachen. Ich glaube, dann wären wir reich und irgendwann berühmt.
Von das sind wir zu wenig raffiniert.
Ja, ich glaube auch. Also für mich gilt das, was wir können sagen, die Quote für Christian Stucki Sportler des Jahres zu werden, die müsste noch einmal gesunken sein, beziehungsweise seine Chancen drastisch gestiegen, wenn wir mindestens dem Voting darf glauben, wo unser geschätzter Arbeitgeber diese Woche gemacht hat auf seiner Webseite.
Unserer Webseite?
59% von allen, die abgestimmt haben, für Christian Stucki gestimmt als Sportler des Jahres, der Schwingerkönig, der sich also die nächste Krone soll holen. Sollen wir das?
Unbedingt.
Wieso?
Ja, es ist ein Schweizer Sportler des Jahres für uns, oder? Und was ist ein Schweizer Sport? Typisch Schweizer Sport? Schwingen. Das ist ein Stück Heimat, wo wir uns darauf besinnen können. Finde ich schön. Muss nicht immer etwas Globales sein, wo der Schweizer auch mitmacht und dann finden wir irgendwo eine Nische, wo wir sagen können, ja, das war zwar nicht der Beste gewesen, global, aber für uns eben wichtig, sondern wir haben da etwas, was uns Schweizer beschäftigt, rein Schweizer Sport, und dann soll so etwas auch so gewichtet werden, finde ich.
Also das müsste immer der Schwingerkönig
Sport sein? Nein, nicht immer. Und ein bisschen darauf an, was er für eine Ausstrahlung hat. Letztes Mal ist es, glaube ich, nicht geworden, oder?
Nein.
Also, ist ein Stück wieder am Kriegel Stück in seinem Verdienst, dass er so eine Ausstrahlung hat. Und das sind die Leute so schätzend. Also das ist irgendwie eine Leistung, die auch honoriert werden darf.
Absolut. Aber du musst natürlich schon sehen, Konkurrenz, wie gross ist die? Also du hast ein paar Schwinger, die das mehr oder weniger professionell betreiben in der Schweiz. Stuck ist einer davon. Dann haben wir vielleicht, ich sage jetzt mal, grobe Zahl, 20, die das sehr ambitioniert machen. Und dann hast du noch einmal, rundum noch einmal mindestens so viel, die auch in die Nähe kommen. Und dann hast du sehr viele Amateure. Wirklich voll Amateure. Also Belastung, die du als Schwinger, als Spitzenschwinger hast, die ist, mag gross sein, weil es auch wirklich Woche für Woche, während drei Monate während dieser Schwingsaison heiss zu und her geht. Aber vergleichbar mit, ich weiss jetzt nicht, in einer Tennissaison, wo ein Roger Federer eben, wir haben vorhin darüber geredet, gegen wirklich die Besten von der ganzen Welt muss spielen. Ja, ich weiss nicht, das ist ein sehr ein schiefer Vergleich. Und ist mir auch klar, ist eine Sympathie, war noch immer durcheinander. Also er muss es dann zuerst auch noch werden. Schwingerkönige haben es, glaube ich, auch nicht immer einfach in den letzten Jahren. Ich glaube, der Wenger war der Letzte, der ganz, ganz vorne gekommen ist. Und das ist jetzt doch auch, was sind es, 9 Jahre her. Also doch ein Weile. Was ich mich frage, ist, wie es bei den Frauen aussieht. Weil dort ist es sehr knapp, mindestens jetzt, wenn man unseren User glauben darf. Dort ist Wendy Holdener vorne, 27%. Und das verstehe ich hinten und vorne nicht, dass die 2% von der Mushinga Kambunji soll liegen, die in einer Weltsportart an einer Weltmeisterschaft eine Medaille macht, in einer Königsdisziplin, Sprintdisziplin, wo jetzt wirklich der Hinterste und der Letzte kann teilnehmen, grundsätzlich mal. Also Sprint, da kannst du überall auf der Welt, dass das nicht honoriert wird entsprechend, und dann stattdessen ein Kombinationsgeld, nichts gegen Kombinationsgeld an einer Ski-WM, aber dass das höher soll gewichtet werden, das will mir nicht so ganz im Kopf. Ich glaube, da haben wir etwas nicht verstanden.
Hast du jetzt einmal Luft geholt an dem ganzen Prozess?
Nein, aber ich bin jetzt gerade
ein bisschen
also, wäre froh, wenn du schnell könntest schwätzen.
Und das ja, ich stelle mich grundsätzlich nicht gegen die Mehrheit so einen Entscheid. Wenn es eine Volkswahl ist, ist es eine Volkswahl, und wenn die Leute finden...
Diktatur vom Pöbel.
Gut, wenn du dem so sagen willst, viel Spass damit.
Ja, das ist
nicht ausgeschlossen. Kann ich mich nicht anschliessen.
Nein, sag nicht, dass das so ist. Aber wenn du so argumentierst, dann nimmst du jede Entscheidung.
Diktatur vom Pöbel. So funktioniert Demokratie. Wenn man die Frage stellt, sonst müssen wir sagen, die Journalisten oder irgendwelche Sportprofessoren entscheiden, wer wirklich der wichtigste, der beste, der beliebteste Schweizer Sportler ist vom Jahr. Man lässt die Leute entscheiden, weil die Leute schlussendlich auch zuschauen und Tickets zahlen oder irgendwelche Gebühren, Einschaltquoten werden ja mit eingerechnet. Also wer ist der beliebteste Schweizer Sport von dem Jahr? Das ist ein subjektiver Eindruck. Absolut richtig. Und die Leute entscheiden. Und wenn man das nicht richtig findet, dann wehrt man sich dagegen so wie du.
Nein, man muss ja darüber diskutieren.
Mir ist kein Wunsch. Ja, liegt mir näher. Ich finde, die Leistungen sind auch imponierender als... was ist es?
Kombinationsgold. In Aare, Schweden.
Ja. Mit dieser Kombination komme ich eh nicht recht schlagen. Also ich finde es ein bisschen überbewertet. Und was Kambunji geleistet hat auf dem internationalen Parkett, sicher eindrücklicher und für mich auch wichtiger, aber eben, es geht um die Wahl Schweizer Sportler vom Jahr, und das Volk wird befragt, dann wird es auch entscheiden.
Also es darf nicht allein entscheiden, denn tatsächlich, wenn es nicht so weit ist. Ich glaube, das ist noch eine Jury und Sportler darf auch mitstimmen. Also
ja, schon noch die Diskussion findet ja jedes Jahr wieder statt. Ich glaube, es hat noch ein Jahr gegeben, wo der Tom Lütti, wo er da mit seinem Rasenmäher Weltmeister geworden ist, die Wahl gewonnen hat, gegen den Roger Federer, richtig, wo man sich auch gefragt hat, was soll das, kannst du nicht vergleichen, das ist ja viel wichtiger, der Tennissohn. Aber der Tom Lüthi ist scheinbar bei den Leuten so gut angekommen, dass er mehr Stimmen gekriegt hat vom Volk. Wie du sagst, der Pöbel,
würde ich nicht sagen. Ich habe die Leute nicht als Pöbel
bezeichnet. Doch,
ja, deine Argumentation war, wenn eine Mehrheit das entscheidet, dann ist es einfach so. Und dann ist schon Diktatur einfach grundsätzlich
einmal... Wenn eine Mehrheit entscheidet, ist es Demokratie. Man stellt ja die Frage an, wenn die Mehrheit... zum Ziel kommt oder zum Entschluss kommt, dass das richtig ist, dann muss ich
nicht immer der Mehrheit anschließen.
Nein, das muss ich nicht.
Die Minderheit sollte auch gehört werden.
Ich kann ja machen, was ich will, oder? Also wenn ich abstimme, dann stimme ich so ab, wie ich will. Nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass es die Mehrheit ist. Das wird in dem Fall auch so gewesen sein, dass man gesagt hat, Regelstock ist man sympathisch, von der stimme
ich. Ich würde es mir gönnen, wenn es tatsächlich wird. Fände ich okay. Ja. Und Mushinga. Wählen die Mushinga.
Absolut.
So, jetzt das wirklich wichtige Thema vom Jahr. Formel 1.
Müssen wir schnell über Formel 1 reden?
Ja.
Ja. Was bleibt von der abgelaufenen Saison?
Schwierig. Es hat spannende Rennen gegeben in der zweiten Saisonhälfte. Plötzlich.
Es hat eigentlich nur noch spannende Rennen gegeben. Nach der Prozession in Le Castellet.
Frankreich, ja, genau.
Das war das letzte Rennen, wo sie hintereinander nachgefahren sind und nichts passiert ist. Ab dem Zeitpunkt nach der Sommerpause, vor allem Spa, ist es wirklich so gewesen, wie früher, hat man das Gefühl gehabt.
Es hat geklopft und
man hat das Gefühl gehabt, es kann jeder, nein, nicht jeder, aber
es hat ein paar gewonnen.
Nicht nur Mercedes, sondern Red Bull hat gewonnen, Ferrari hat gewonnen. Die anderen sind natürlich, es ist eine Zweiklasse-Gesellschaft.
Alfa Sauber war einigermaßen konkurrenzfähig.
Ja, aus im hinteren Mittelfeld. Ja,
ja, aber man ist nicht völlig inkompetent übergekommen. Das sind
aber lustigerweise hat außer dem einen Rennen, wo es drunter und drüber gegangen ist, in Brasilien, wo sie recht viele Punkte geholt haben, haben sie vor allem am Anfang der Saison Punkte geholt. Am Schluss, mit Ausnahme von dem Brasilien-Rennen, eher weniger. Dort hat man vielleicht die Entwicklung ein bisschen verschlafen, weiss ich nicht. Aber wirklich vielsprechend, am Schluss von der Saison spannende Rennen. Aha. Wir haben die Diskussion mit Ferrari gehabt, dass da irgendetwas mit der Benzinleitung nicht sauber ist. Lustigerweise, nach dem letzten Rennen, ein Buß von $50.000 für den Ferrari-Rennstall.
Da lachen die, oder?
Ich weiß nicht, ob sie es überhaupt mitgekriegt haben. Wahrscheinlich etwas irgendeine Stelle zu wenig, von dass es überhaupt Eindruck gemacht hat. Das ist natürlich schon komisch, entweder ist etwas gewesen oder nicht, und wenn sie tatsächlich ein Benzin umgeschraubelt haben, dann dürfte es nicht nur Buß geben, sondern das war vor allem ein politischer Entscheid gewesen, dass man Ferrari nicht verrückt macht im Hinblick auf die neuen Regeln. Ja, wir müssen ja alle am gleichen Strick ziehen dort. Und, aber ich sage genau, es war spannend gewesen. Am Schluss, die WM ist aber schon
dort leider schon entschieden. Ja. Also was für mich natürlich noch bleibt, ist Ferrari an und für sich. Diese Saison war die beste Unterhaltung gewesen, die zwei Piloten Vettel und Leclerc, die sich... Ich glaube, die werden nicht mehr in die Ferien gehen zusammen in diesem Leben. Höchstwahrscheinlich. Also müssen sie selbstverständlich auch nicht. Aber die finden sich, glaube ich, beide nicht so lässig. Der Crash jetzt zuletzt Mitte November in Brasilien. Sagen, ja, das hat dem Ganzen irgendwie noch so ein bisschen Sahnehäubchen aufgesetzt. Also da bin ich extrem gespannt, wie das so weitergeht jetzt über die nächsten Monate oder dann sogar Jahre.
Ja.
Ob die zwei tatsächlich sich weiterhin, sie teilen sich nicht ein Cockpit, aber sie teilen sich eine Box, immerhin. Ja,
ja, das gleiche Auto im Prinzip. Mhm. Das war immer am spannendsten gewesen für uns neutralen Zuschauer, mehr oder weniger, wenn es irgendwo im Rennstall hineinklopft, wenn es zum Eklat kommt. Ich mag erinnern an Hamilton-Rosberg, wo sich eine Zeit lang bekämpft haben. Wirklich bis auf das Blut fast, beide Kehren rausgeflogen sind und so weiter. Für uns natürlich immer am spannendsten zu beobachten, wie verhalten sich die denn. Mhm. Pilot geraten ja wirklich nur dann unter Druck, wenn sie sein Teamkollege, Stallkollege besser sein sollte oder in die Nähe kommt, dann ist er so richtig herausgefordert. Den anderen Piloten kann er immer sagen, der hat ein besseres Auto, aber da funktioniert das nicht. Und ich glaube, das ist dem Vettel jetzt zum Verhängnis geworden. Hat sehr viele Fehler gemacht in dieser Saison.
Geht er nicht so gut um, wenn er hinten nachfährt?
Ja, so ich glaube, das hat auch wirklich Schwierigkeiten gehabt, den Leclerc in den Griff zu kriegen. Der ist,
der kann ja auch
etwas. Qualifikation einfach permanent schneller gewesen. Hat, glaube ich, 9 Pole Positions geholt. Wahnsinn, nicht oder? Die so schlecht, ja. Aber irgendwie hat man bei Ferrari das Gefühl gehabt, es ist irgendetwas ist nicht sauber gelaufen, weil nach der Sommerpause sind die plötzlich so viel schneller gewesen als vorher. Und das ist im Normalfall ein Entwicklungsrückstand, den du nicht kannst innerhalb von wenigen Wochen einfach so wettmachen.
Ich bin gespannt, wie das so weitergeht. Aber auf jeden Fall, ich hoffe, es geht öppe spektakeltechnisch im gleichen Stil jetzt weiter, wenn es nachher im Frühling wieder losgeht. Das wäre eigentlich das, was ich mir wünschen würde. Dass man tatsächlich von Anfang Saison an ein Rennen hat in dieser WM, wo tatsächlich das Gefühl mindestens hast, es bleibt knapp. Es marschiert nicht eben. Ein Hamilton zum Beispiel davon und es kann nur Nummer 2, der Bottas, tatsächlich schlagen. Oder theoretisch mindestens noch einholen, was nicht wird passieren. Ja. Das
ist ein bisschen das Problem, das man immer hat gegen Ende Saison, wenn die WM schon entschieden ist und ein bisschen vorher schon, fangen die einen Teams schon an entwickeln für nächste Saison und die noch um Punkte kämpfen, die entwickeln noch in dieser Saison. Darum gibt es ab und zu dann den Zusammenschluss Ende Saison und man hat dann das Gefühl, es geht so weiter. Wenn man jetzt letztes Jahr gesehen hat und Anfang von dieser Saison, ist das eben nicht so. Mhm. Und dann kommen die, die schon das neue Auto entwickelt haben, dann führen mit dem neuen Auto und die anderen schauen nicht drüber. Und dann hat man wieder eine Situation wie das Jahr, wo Mercedes am Anfang einfach wegfährt,
bis es entschieden ist. Kann man sagen.
Besser wird es übernächste Saison, wenn dann wirklich, oder soll es werden, wenn dann die Regeln so sind, dass aerodynamisch nicht mehr so viel zu machen ist. Das heisst, jetzt wird es kompliziert. Lassen wir das. Ja, überholen soll einfacher werden, sagen wir es so.
Wäre gut. Ja. Machen das. Gut. Endspurt.
Jetzt. Machen wir den Endspurt.
Endspurt.
FC Luzern. Der Herr Heberli. Wie lange noch?
Nicht mehr lang. Vor Weihnachten habe ich gehört von Leuten, die es besser wissen als wir, müsste der weg sein. Ja. Ich glaube den jetzt einfach mal. Ich glaube, der macht es nicht mehr lang.
Ja.
Wäre mir eigentlich noch sympathisch. Aber das Resultat irgendwann. Und Luzern ja auch nicht unbedingt das ruhigste Pflaster. Eishockey. Dort läuft es plötzlich im SCB ein bisschen besser. Ein neuer Goalie. Tommy Karhunen, der dort das Goal hütet seit am letzten Freitag. Dort hat man noch knapp verloren gegen Davos. Nachher, also im Penaltyschießen dort verloren. Nachher gewonnen. Der zweite Match vom Wochenende in Genf. Hat jetzt Bern die Kurven überkommen.
Vielversprechend so, weil 2-1-Sieg in Genf auch nicht unbedingt zu erwarten gewesen mit diesen Problemen, die es vor defensiv übersagen. Ja, der Goalie tut denen gut, gibt der Mannschaft ein bisschen Selbstvertrauen, Stilsicherheit. Und wenn sie die mal wieder haben, dann bin ich sicher, dass der SCB relativ locker in der Tabelle vorwärts kommt. Stade Suisse haben wir schon angesprochen in dieser Sendung. Heisst wieder Wankdorf. Finde ich persönlich grandios.
Finde ich auch toll. Super. Was ich ein bisschen schade finde, ist, es hängt wieder ein Sponsor dran, der das möglich macht. Eine Firma, die sich jetzt das so ein bisschen auf die Fahne schreiben darf und dann sich logischerweise durch das eine Popularitätsschub erhofft, ist logischerweise legitim, ist okay.
Ja.
Es ist so die ultimative Fußballromantik, stört sich auf das an, dann natürlich aber auch nicht ein. Aber Wankdorf ist back, warum eigentlich nicht?
Ja, ich glaube, auf die Sozialromantik im Fußball müssen wir grundsätzlich verzichten, aber es gibt so Ereignisse, wo man wieder ein bisschen Hoffnung schöpfen kann, auch wenn ein bisschen Geld damit verbunden ist, sagen, immerhin, das ist eine gute Idee.
Ja, Wankdorf. Man hat ja die letzten Jahre von Wankdorf sagen, es hat einem niemand Hand abgehackt. Offiziell. Ja. Du kannst ja immer noch Almend sagen, der PostFinance Arena, vis-à-vis.
Genau.
Ich weiss nicht, ob die Leute das machen, aber warum
ja, ich glaube schon,
zum nicht.
Teil, ja, aber es ist halt, ja, du siehst es halt nicht mehr so.
Ja,
wenn sie irgendwo so siehst, wenn es auch geschrieben wird und gesagt wird, im Rundfunk, im Fernsehen, Rundfunk.
Im Rundfunk? Ja. Oder in irgendwelchen Podcasts? Im Farbfernsehen? Genau, jetzt bleiben wir im Fußball. 4-2, Borussia Mönchengladbach setzt sich da an der Tabellenspitze mehr als fest. Breel Embolo, 3 Scorerpunkte, Penalty verschossen. Aber plötzlich irgendwie der Mann von der Stunde ein bisschen dort.
Ich glaube einfach grundsätzlich, dass am Embolo das Klima, das wir haben bei uns in Gladbach, muss ich verschlachten.
Gladbach mit Kessler. Also,
ja.
Tut mir nicht hinterfragen.
Ich wiederhole mich,
nein, das ist schon mal gesagt.
Hennes ja, Weissweiler, meine Freundin, finde ich einfach grossartig, dass das so funktioniert. Wie lange werden wir dann sehen? Nächste Woche dann kommen Bayern. Werden wahrscheinlich wieder alles kaputt machen. Aber trotzdem, mit dem Herr Rose kommen wir vorwärts. Es ist ein gutes Klima dort. Und ich glaube, es zeigt auf, wenn ein Embolo so gedeiht bei uns, da muss ein Haufen richtig gemacht werden.
Finde ich gut.
Mag ich ihm gönnen, bin
sind
ich froh.
Wir gespannt.
Und die abschließende Frage ist Ski, diese Wochenende Nordamerika, das Wochenende, muss ich sagen, Veranstaltungen, Herren, Damen, Lake Louise und Beaver Creek.
Genau, Frauen in Lake Louise, Männer in Beaver Creek.
Vor allem Speed-Wettbewerb, was machen wir da?
Ja, gönnen. Nein, das weiss ich nicht, aber ich glaube, bei den Männern sehen wir, bin jetzt gespannt, wie sich der Carlo Janko zum Beispiel schlägt, der
genau, ja,
gut das erste Wochenende gehabt hat, hoffe den Rücken hat. Gavi Etzel auch sehr erfreulich, also da würde ich mir im Super-G auch etwas erhoffen. Beat Feuz kommt gewohnheitsmässig eher ein bisschen langsamer in die Saison.
Also mit einer Abfahrt, eine Super-G und ein Riesenslalom.
Riesenslalom, genau, bei den Männern, bei den Frauen zwei Abfahrten, ein Super-G.
Ja.
Und auch dort, ich würde jetzt mal sagen, insgesamt 3, 4 Podestplätze aus 6 Rennen.
Ich habe gesagt 6.
Boah.
6 Podestplätze, 6 Rennen. Ist schon nicht verboten, dass man auch mal 2 Leute aufs Podest bringt.
Ah ja.
Ja.
Oh, gut. Spannend. Das ändert natürlich auch. Ist eine völlig neue Perspektive. Für Skisport.
Wir bedanken uns recht herzlich für Zuhörerschaft, Gefolgschaft. Janine, danke vielmals.
Sorry, Janine.
Trotzdem, Roger. Es gibt ein Güppli oder ein, wie heissen die, Piccolos, die kleinen Champagner.
Ich weiß nicht, was du trinkst.
Ich trinke die nicht, aber es gibt die kleinen Dinge, die lustigen. Piccolos heissen die.
Noch.
Was auch immer.
Okay. Spotify, iTunes, Apple Podcast, Soundcloud, was es sonst noch gibt, kann man uns abonnieren, hören, uns bewerten. Nur positiv, alles andere wird sofort wieder gelöscht. Nein, können wir glaube ich nicht. Aber merken wir gar nicht. Nehmen wir nicht wahr, aber vor allem wäre gut, wenn wir nächste Woche wieder dabei wären. Merci,
adieu. Sonst Manuel Gysi schreiben auf Facebook, ich sehe es dann nicht.
Ist gut.
Adi,
Kessler an Twitter.